Dankeschön und ja, willkommen allesamt zu meinem Vortrag. Mein Name ist Ahmad Fatoum, ich arbeite für Pingotronics. Wir sind eine Embedded Linux-Dienstleister aus Hildesheim und wir spezialisieren uns auf alles, was mit Linux auf Embedded-Systemen zu tun hat. Das heißt, es fängt an beim Schaltplan-Review, geht weiter mit Bootloader-Porting auf neue Hardware, auf der bisher noch oft noch gar keine Software lief, und Kernel-Portierung, Treiber anpassen, Treiber schreiben, erweitern, upstream. Wir haben auch ein Grafikteam, die beschäftigen sich halt mit den Komponenten, die man unter Linux so kennt für den Grafikstack, von Kernel-Treibern, Mesa, G-Streamer, Weston und natürlich die Standard Linux-System-Mittel, die man so kennt. Also SystemD, wir sind sehr große SystemD-Fans zum Beispiel, aber auch irgendwie Pipewire und so. Also die Idee bei Embedded Linux ist es ja, es ist ein Linux und Linux ist unser Abstraction Layer und wir benutzen so viel wie möglich von den normalen Linux-Werkzeugen auch auf den eingebetteten Geräten. Und ja, ich selbst bin im Kernel-Team, das heißt, ich habe sehr oft mit Treibern zu tun. Wie gesagt, das kann sein, dass man Treiber neu schreibt. Es kann aber auch sein, dass es schon Treiber gibt, zum Beispiel vom Hersteller dieses Geräts. Und dieser Treiber will man upstream, dass er halt Teil des offiziellen Linux-Kernels ist. Oder man will halt einen existierenden Treiber erweitern. Was das alles, was das alles vereint, ist, dass man halt ein bisschen Grundwissen braucht, wie das Linux Device Driver Model funktioniert, damit man halt auch diese Sachen angehen kann. Wir werden heute nicht in Fülle über das Linux Treiber Modell sprechen, sondern im Wesentlichen über zwei Aspekte, nämlich zum einen das Matching. Das ist dann von Seiten des Treiber Modells, welche Treiber, die ich habe, sind für die Geräte, die ich habe, passend. Und das Probing, das ist dann das, dass der Treiber dieses Gerät tatsächlich mal schaut, ist es kompatibel mit mir, kann ich das sinnvoll abstrahieren. Und ja, das kann für sich auch schon recht nützlich sein. Da habe ich hier ein Beispiel. Also was ich in Kundenprojekten oft mache, ist, dass ich Kernel-Patch-Stacks hochziehe. Das heißt, das ist vielleicht ein Embedded-Gerät, das erst vor kurzem auf den Markt gekommen ist. Das ist noch gar nicht so toll im Linux-Kernel upstream unterstützt, deswegen habe ich immer noch ein paar Patche für irgendwelche Hardware-Einheiten. Mit Git kann ich dann den Patch-Stack hochziehen. Der Kernel hat old-config als Target fürs make. Das heißt, wenn ich make old-config schreibe, fragt mich der Kernel Fragen zu all den neuen Treibern und neuen Funktionalitäten. Will ich das haben, will ich das nicht haben? Also dann fragt es mich, ja, will ich jetzt irgendwie Facebook-Netzwerk-Controller? Und dann denke ich mir, nein, ich bin keine Facebook-Cloud, sage ich nein. Fragt es mich dann, will ich jetzt Analog-Devices, was weiß ich, was Analog-Converter? Und dann, ja, wahrscheinlich auch nein. Also man sagt auf sehr viele Sachen nein, weil da kommt halt sehr, sehr viel zusammen zwischen jedem Kernel-Update und dem nächsten. Das sind ja so im Schnitt 14.000 Patches und viele Patches von denen haben halt auch neue Config-Optionen, weil neue Treiber hinzugefügt werden. Also sehr viel, was am Kernel an Code-Churn passiert, sind neue Treiber und nicht jeder will Treiber für Hardware, die sie wahrscheinlich nie haben werden und deswegen fragt der Kernel, willst du das haben? Dann mache ich old-config, da habe ich dann interaktiv Sachen ausgesucht. Dann mache ich make, dann baut der Kernel auch und dann installiere ich den Kernel auf irgendeine Art und Weise auf mein Gerät. Und leider funktioniert das nicht immer und manchmal hängt dann halt der Kernel beim Boot und dann ist es meine Aufgabe oder das von einem Kollegen von mir rauszufinden, warum hängt jetzt der Kernel, was ist jetzt bei diesem Update fehlgeschlagen, dass es nicht geht. Und sehr oft sind es halt auch Treiber, die das Problem sind. Das schauen wir uns mal an. Also, wie debuggt man einen hängenden Boot? Also im Optimalfall hat man einen Known-Good-Stand. Das heißt, ich hatte Kernel 6.4, da war alles toll und jetzt habe ich auf 6.5 geupdatet und da geht es jetzt nicht mehr. Und da gibt es ein sehr nettes Werkzeug, das ich auch sehr gerne benutze, Git Bisect. Und das würde ich kurz zeigen. Also wenn man einen Known-Good-Stand hat, bitte, also Git Bisect, also ist ein No-Brainer, Git Bisect zu benutzen. Da habe ich nur so eine kurze Folie, wie Git Bisect funktioniert. Also wie gesagt, zwischen einem Kernel-Update und dem nächsten sind vielleicht so 13.000, 14.000 Patche. Und einer dieser Patche hat es kaputt gemacht. Aber ich will natürlich nicht alle Patche einen nach dem anderen ausprobieren. Mit Git Bisect kann man halt die Annahme haben, es war jetzt mit dieser Version funktionierend, es war mit dieser Version kaputt. Und dann schlägt Git Bisect einen Commit in der Mitte vor und fragt einen, ist es hier immer noch kaputt? Und dann probiere ich diesen Commit in der Mitte und schaue, bootet das System durch oder bootet es nicht durch. Wenn es nicht durchbootet, dann weiß ich, okay, das ist jetzt mein aktueller schlechter Commit und dann schaue ich mir in die Mitte an. Das ist da die gestrichelte Linie. Oder? Oder ist das, wenn es gut ist? Ja, genau. Ja. Wenn es schlecht ist, dann schaue ich mir das in die Mitte an und so mache ich es weiter. Und bei jedem Mal halbiert sich die Anzahl der Commits, die halt schuld sein kann. Und damit kommt man eigentlich ziemlich genau zwischen einem und dem anderen Kernel-Update in 13 oder 14 Schritten an sein Ergebnis. Und dann weiß man wenigstens, dieser Commit hat es kaputt gemacht. Und das Tolle daran ist, weil es ja logarithmisch ist, wenn ich über zwei Kernel-Release schaue, dann ist es halt nur ein Schritt mehr, weil ja in jeder Iteration das halbiert wird. Das haben wir mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es war oder ein Kollege. Und da kam das hier raus, dass dieser Commit es kaputt gemacht hat. Das erklärt natürlich nicht direkt sofort, was jetzt tatsächlich die Lösung ist, aber es hilft schon mal sehr, dass man den Patch vor sich sieht und sieht, okay, vor diesem Patch war es heile, nach diesem Patch war es kaputt. Was sich hier zugetan hat, also liest man auch schon ein bisschen an dem Titel, da steht Split into Core and I2C. Also der RK8... Wie war der Originalname? 808, der RK808. Das ist so ein kleiner Chip, der wird in sehr vielen Geräten verbaut, die einen ROC-Chip-Prozessor haben, also zum Beispiel manche Chromebooks oder auch es gibt so Spielekonsolen, die Leute dann benutzen, um Game Boy Advance zu emulieren oder Nintendo DS und so weiter. Da gibt es sehr viele von denen, die haben ROC-Chip-Prozessoren und fast alle haben so einen RK8XX-Chip. Was der macht, ist, der kriegt die Spannungsversorgung von dem Netzteil und macht dann viele kleine Spannungen für alles Mögliche draus. 3 Volt, 1,8 Volt, 1,2 Volt und so weiter. Und der Kernel hat über die Jahre immer mehr Unterstützung für mehr solcher Chips bekommen. Also am Anfang war es der RK808 und dann hat man sich gedacht, ja, der RK805, der ist nicht weit unterschiedlich, dann unterstützen wir den im gleichen Treiber. Dann kam der RK809 dazu, der 817, der 818. Und da hat man halt einen Treiber, der jetzt all die unterstützt. Und dann ging es darum, den Treiber nochmal zu erweitern für Chips, die anders angesprochen werden. Und da hat man gesagt, ja, nee, wir ziehen hier einen Strich, wir machen jetzt nicht einen Treiber, der die ganze Welt unterstützt. Wir machen jetzt zwei Treiber, einer für die alten quasi und einer für die neuen. Und dann hat man das Symbol umbenannt. Also das Config-Symbol hieß MFD RK808. Das ist ein bisschen irreführend, denn es unterstützt ja all diese verschiedenen RK805, 817 und so weiter. Dann hat man es jetzt RK8XX benannt. Und beim Old-Config gab es eine Frage. Möchtest du MFD RK8XX anschalten und da hat wohl jemand auf Enter gedrückt und Nein beantwortet und dann war auf einmal dieser Treiber weg. Und dieser Treiber, wie gesagt, der kümmert sich um die Hardware, die die ganzen kleinen Spannungen macht und ohne das sind eigentlich sehr viele Geräte beleidigt, denn die wollen halt ihre 1,8 Volt für die SD-Karte oder so und wenn das dann nicht geht, dann ist es vielleicht für den Kernel auch gar nicht sicher, auf die Hardware zuzugreifen, wenn dann die Spannung nicht da ist. Und ja, also falls man den hat und den benutzt, sollte man den Treiber dafür auch anschalten und nicht aus Versehen ausschalten. Und ja, wenn man, wie immer, wenn man weiß, woran es liegt, dann weiß man, woran es liegt. Und die Lösung ist einfach. Aber wenn es halt nicht so ist, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt diese Spielekonsole, was ich da angesprochen habe. Das hatte ich mir auf AliExpress geklickt. Ich finde das ganz cool, weil das hat so ein Square-Display. Damit kann man auch so Arcade-Games spielen, die dann irgendwie ja nicht in die Breite gehen, sondern eher höher sind. Ja, jedenfalls, es hat einen ROC-Chip-Prozessor, aber angenommen, ich möchte jetzt hier ein Linux drauf tun und ich habe kein Vergleichs-Linux. Also ich habe jetzt gedacht, okay, ich baue mir jetzt ein Linux, ich flash es drauf, es bootet nicht, aber ich weiß nicht, woran es liegt und ich habe kein Vergleichs-Linux, wo ich ein Git Bisect machen kann. Und das ist das, worüber ich heute sprechen will. Also angenommen, jetzt hier, das möchte nicht booten, ich sehe nichts auf dem Display, was würde ich jetzt machen? Ja, was würde ich machen? Treiberinitialisierungsversuche nachvollziehen. Das ist immer ein erster guter Schritt. Manchmal sieht man es auch auf der Output vom Kernel, dann heißt es, dieser Treiber konnte nicht laden. Oder man sieht halt einfach, dass Sachen nicht kommen. Also ich erwarte, dass die SD-Karte erscheint, aber sie erscheint nie. Also da ist irgendwas beim Treiberladen falsch. Ich möchte verstehen, woran das liegt. Dafür müssen wir kurz reden, was das Device-Treiber-Modell ist. Es wird ein bisschen C-Code geben, aber ich hoffe nicht allzu komplexen. Das Treibermodell ist ja im Grunde eine Abstraktion, eine Software-Sicht auf eine tatsächliche physische Sache, nämlich die Busse, die es in Hardware schon gibt. Hier ist ein Beispiel, also PCI ist es hier. Man hat die CPU und die CPU ist über einen PCI-Bus an mehrere Geräte angeschlossen, zum Beispiel eine Grafikkarte, ein Netzwerkadapter oder vielleicht auch eine PCI-Busbridge, unter der nochmal andere Geräte drunter sind. Und das Treibermodell abstrahiert diese einzelnen Komponenten eben als C-Strukturen. Es gibt ein Struct Bus Type, das repräsentiert den Bus, also zum Beispiel hier PCI. Es gibt ein Struct Device Driver, das ist jetzt die Software-Komponente, die mit einem Gerät spricht. Ein Gerät sind die weißen Rechtecke in dem Diagramm. Und ja, dafür gibt es dann auch ein Struct Device. Und es gibt Funktionspointer unter jeder Struktur, die dann eine bestimmte Operation durchführen. Operation Structs nennt man das im Kernel oft. Beim Bus-Type gibt es eine Match-Operation. Das ist das, was dafür sorgt, dass der Kernel grundsätzlich weiß, passt dieses Gerät zu diesem Treiber oder passt dieser Treiber zu diesem Gerät. Also so grundlegendes Matching. Also natürlich müssten sie den gleichen Typen haben. Also ich kann jetzt nicht einen USB-Treiber direkt auf ein PCI-Gerät schmeißen. Das wird jetzt nicht gehen. Aber es ist auch irgendwie sinnlos, dass ich einen Grafiktreiber nehme und sage, schau mal, ob meine Intel-Netzwerkkarte damit funktioniert. Da will der Kernel schon vorher ein bisschen vorfiltern. Das geht mit dieser Match-Funktion. Und wenn man ein Match hat, dann macht der Kernel ein Probe. Das heißt, er sagt dem Treiber hier, dieses Gerät matcht prinzipiell. Schau mal, ob das was für dich ist. Und wenn das erfolgreich ist, gibt es auch ein Remove später, wenn man zum Beispiel ein Modul entlädt, dann wird das alles wieder aufgeräumt. Das Matching, ja, das sollte ich vielleicht besser hier erklären. Das sieht man im Diagramm, ich weiß nicht, wie gut man es hinten lesen kann. Also man hat so diese Vendor-IDs und die Device-IDs. Also bei vielen Bussen gibt es irgendein Industriekonsortium, das sich um den Bus kümmert. Bei PCI ist es, glaube ich, die PCI Special Interest Group. Und wenn man denen Geld gibt, kann man auch eine Vendor-ID bekommen. Das ist dann so ein 16-Bit-Wert, zum Beispiel jetzt 1001 oder 8080. Und dann darf man unter dieser Vendor-ID eigens Device-IDs vergeben. Und dann kann man sagen, ja, meine erste Grafikkarte ist dann Device-ID 1, 2, 3, 4. Und die Treiber können dann halt auch auf diese Devices matchen. Also im Treiber, im Kernel-Treiber steht dann wirklich drin, ich matche auf ein Gerät mit Vendor-ID 1001 und Device-ID 4B. Und dann weiß der Kernel schon mal, ah, die sollten eigentlich kompatibel sein. Das sieht man hier in dem bisschen C-Code. Also weil dieses, das ist natürlich busspezifisch, wie jetzt das Matching funktioniert. Deswegen gibt es im Kernel dann nochmal so Wrapper-Devices. Also es gibt ein Struct-PCI-Device. Das hat ein Struct-Device als Untermember. Und dann hat es halt PCI-spezifische extra Member, zum Beispiel Vendor und Device. Das sind dann diese Zahlen, die dann, der Vendor ist die Zahl, die der Hersteller sich erkauft und das Device ist das, was er frei vergeben kann. Das wird vom Kernel angelegt, beziehungsweise vom Bustreiber. Der Bustreiber fragt den Bus, welche Devices hast du und legt dann diese einzelnen Struct PCI Device an. Und dann gibt es die Struct PCI Driver, die matchen auf PCI Devices und das machen sie, indem sie halt, wie gesagt, so eine Probe und eine Remove-Funktion zur Verfügung stellen, aber auch eine ID-Table. Und das ist dann eine Tabelle an, das sind meine PCI-IDs, auf die ich matche. Und dann stehen da mehrere Sachen drin. Also das ist ja sehr üblich, dass man zum Beispiel den gleichen Intel i915-Treiber hat für seine Grafik, aber es sehr viele verschiedene solche eGPUs gibt. Und da hätte man dann halt eine ID-Table mit mehreren Membern. Man muss nicht unbedingt auf das Vendor und das Device matchen, man kann auch auf Klassen matchen. Das sieht man zum Beispiel bei USB-Sticks. Die allermeisten USB-Sticks haben nicht einen eigenen Treiber im Kernel, sondern der Kernel hat einen Treiber, der auf die Klasse von USB-Mesh-Storage matcht. Und das ist spezifiziert, da gibt es eine Spezifikation dafür, wovon sehr viele Geräte abweichen. Deswegen gibt es im Kernel auch eine sehr große Tabelle an Special Cases, die man berücksichtigen muss. Um zu PCI zurückzukehren, der Serielltreiber, der NS16550-Treiber im Kernel, der ist 6000 Zeilen Code, von denen etwa 5500 Zeilen Quirks sind für verschiedene Firmen, die versucht haben, den zu implementieren und immer was anderes falsch gemacht haben. Also oft ist es halt beides. Man versucht natürlich auf die Klasse zu matchen, damit man einen Treiber für viele Sachen macht, aber praktisch unterscheiden sie sich immer in sehr subtilen Sachen. Aber ja, das Treibermodell ist flexibel genug, dass man das halt machen kann. Das sagt man halt, man matcht auf das und dann hat man halt ein Untermatch für was anderes. So funktioniert das bei PCI und ja, auf Embedded-Systemen haben wir leider erschreckend wenig PCI, also zumindest auf den günstigeren Embedded-Systemen, mit denen ich zu tun habe, weil man will Strom sparen, man will Geld sparen für die Chips an sich, aber auch auf jetzt PC-Systemen hat man auch eine Reihe an Bussen, die sind nicht so schön wie PCI oder USB, die sind nicht introspektierbar, das heißt, man weiß nicht, was für Geräte am Bus sind. Man müsste vielleicht hinschauen, aber das kann halt der Kernel jetzt nicht unbedingt. Und deswegen muss man auf irgendeine Art beschreiben, das sind die Geräte, die wir haben. Das ist natürlich sehr doof. Wie will man dann ein Matching machen, wenn man nicht weiß, welche Geräte existieren? Deswegen braucht man irgendeine Art, wie man das beschreibt. Hier sind zwei Beispiele, SPI und I2C. Also irgendwie Temperatursensoren zum Beispiel sind sehr oft über I2C angeschlossen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Daten abfragen will, wie zum Beispiel, es wird die Spannung überwacht oder so, ist es sehr oft über SPI angeschlossen. Und ja, da müsste man quasi irgendwie in Software schreiben, wie sind diese Leitungen miteinander verbunden. Und dafür gibt es auf Embedded-Systemen Device Tree. Device Tree, das gibt es schon sehr lange, also schon seit den 80ern gab es es auf Spark-Systemen. Es gibt es auch jetzt, hier war zum Beispiel bei T2 Linux, ist auch ein Apple PowerPC-Gerät ausgestellt, wo T2 Linux drauf läuft. Da ist wahrscheinlich Open Firmware, auch mit einem Forth-Interpreter und alles Mögliche. Dort, was dann halt weiter bootet, würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja, und bis irgendwie in die frühen 2000er war es auch so, dass man Open Firmware eher auf Power-PC oder Power-Geräten gesehen hat. Und dann 2005 hat es dann angefangen, dass Linux Power-PC auf Device Tree umgestellt hat. Und 2011 begann auch die Umstellung von ARM auf Device Tree. Und ja, heutzutage ist Device Tree auf allen Embedded-Systemen irgendwie vorhanden gefühlt, außer wenn man dann jetzt irgendwie auf die servermäßigen Server-Hardware schaut, also irgendwie ARM-Server und so weiter. Es gibt auch so High-End-Geräte, die ganz ohne Device Tree auskommen, also irgendwie Qualcomm-Laptops zum Beispiel, aber für die allermeisten Linux-Geräte auf Embedded-Systemen, das ja, ist da Device Tree drin. Und das wird auch von vielen anderen Komponenten benutzt außer Linux, also BSD, Sapphire, Barebox, U-Boot, sie benutzen alle Device Tree. Ich hatte da mal einen Vortrag gehalten, da hatte ich mir ein paar Folien rausgeholt, um das kurz zu erklären, wie das aussieht. Also es ist hier ein Tree, das heißt, man hat Geräte und diese Geräte kann selbst nochmal Geräte unter sich haben. Also zum Beispiel, man hat einen PCI-Controller, der öffnet hier einen PCI-Bus, deswegen sind da PCI-Devices drunter. PCI ist jetzt nicht das beste Beispiel, das wird man wahrscheinlich nicht im Device-Tree beschreiben, aber jetzt SPI und I2C, was wir gesehen haben, diese nicht introspektierbaren Busse, die könnte man dann im Device-Tree beschreiben und sagen, ja, ich habe hier einen I2C-Bus und darunter sind jetzt diese zwei I2C-Geräte. Das hier ist ein Temperatursensor von der Firma, das hier ist jetzt ein ADC von dieser anderen Firma und dann kann der Kernel auch tatsächlich was damit anfangen. Hier ist ein Beispiel, der Timer von einem ARM-Prozessor, da gibt es einen, den kann der Kernel von sich aus nicht erkennen, dass es den gibt, deswegen steht im Device-Tree drin. Übrigens, es gibt einen ARM Cortex A9 TWD-Timer an der Adresse. Und dann weiß der Kernel, ah, okay, der Treiber, der für dieses ARM Cortex A9 TWD-Timer zuständig ist, den müsste ich aufrufen und müsste dem sagen, hier, das ist die Adresse, an der du diese Peripherie findest, und dann kann es damit sprechen. Und da kann man auch Interrupts, da kann man auch Clocks definieren im Device Tree. Also falls jemand das irgendwie kennt von älteren Geräten, wo man dann im BIOS ausgesucht hat, ja, für diese Karte will ich jetzt diesen Interrupt machen, das ist es quasi in fest codiert und weniger dynamisch. Also ja. Im Bootloader könnte man das natürlich auch patchen, das ist dann aber ja, weniger benutzerfreundlich. Aber in der Regel macht man das nicht, weil es ist halt hart verdrahtet, wie die Interrupts sind. Man kann den Timer-Baustein ja nicht einfach rausnehmen und umstecken, der ist ja jetzt in diesem Fall einfach im Silizium mit drin. Genau, auf der linken Seite habe ich mal die Plattform-Match-Funktion gezeigt, der Plattform-Bus, das ist alles, was irgendwie ja, Catch-All in the Back of Chips ich weiß gar nicht, was das deutsche Äquivalent dazu ist oder Everything but the Kitchen Sink, aber vielleicht eierlegende Wollmilchsau oder so. Ja, damit wird halt alles abgedeckt, was jetzt nicht erkennbar ist. Und das sieht man auch an den 5 Schritten, die gemacht werden. Ich muss mal schauen. Also man kann einen Driver-Override setzen, zum Beispiel aus dem User-Space. Da kann man sagen, ja, ich möchte gerne diesen Driver für dieses Gerät. Dann gibt es den Match über den Device-Tree, also über dieses dunkelrote Compatible-String. Dann gibt es den Match über ACPI, falls das über den Device-Tree nicht ging. Dann gibt es ein Match über ID-Tabellen. Dann kann ein anderer Teil des Kernels sagen, ja, hier, dieses Gerät hat eigentlich diese ID. Und dann kann man noch über den Namen matchen. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten. Also irgendwie alle, die sich irgendwie nicht gesehen gefühlt haben, wie sie ihre Treiber matchen können, haben das halt mit einem Plattformbus implementiert. Und ja. Was, ja, aber was, wenn das abgeschlossen ist, kommt da, kommt es dann zum Probing. Egal, wie das jetzt gerade war, welcher Bustreiber das war, war das jetzt ein Plattformbus, PCI-Bus, USB-Bus. Wenn ein Match passiert ist, dann ist das Probing dran. Das Probe, da geht es darum, dass erstmal der Treiber informiert wird, es existiert dieses Gerät, und dann kann der Treiber noch entscheiden, ist dieses Gerät was für mich oder ist es nichts für mich? Also es kann ja immer noch sein, dass der Treiber jetzt bestimmte Geräte unterstützt, die halt bestimmt aussehen, aber dann, wenn er schaut, nee, das geht eigentlich nicht, weil der Hersteller sich einfach gedacht hat, ja, nee, wieso soll ich jetzt die Device-ID ändern? Das ist ja einfach nur eine neue Revision, aber die neue Revision ist ganz anders. Das könnte ja zum Beispiel der Treiber erkennen und sagen, nee, das ist doch nichts für mich. Und was der Treiber dann macht, wenn es doch was für ihn ist, ist nämlich dann Ressourcen anfordern, also zum Beispiel den Kernel sagen, ich hätte gerne diesen Interrupt, ich hätte gerne, dass du jetzt diese Spannung schaltest, ich hätte jetzt gerne, dass, ja, also alle verschiedenste Ressourcen, und dann am Ende wird es angemeldet. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Netzwerkadapter ist, dann tut der Kernel jetzt sich die Adressräume holen, die Interrupts, und dann sagt es, sagt der Treiber dem Kernel, ja, hey, ich habe jetzt ein Network-Device und hier sind meine Operationen, um das Network-Interface zu starten, zu stoppen, Pakete zu schicken, Pakete zu pollen und so weiter. Und ganz am Ende sagt der Treiber dann natürlich dem Treibermodell. Das Treibermodell bekommt es ja nicht direkt mit, was der Treiber macht. Da muss der Treiber das Treibermodell informieren. Ist er jetzt glücklich? Dann wird eine Null returned für, es gibt nichts auszusetzen. Also es kann viele Sachen geben, die man doof findet, aber wenn es gut ist, gibt es nur den einen Wert. Und ja, wenn der Treiber das Gerät irgendwie nicht erkennen mag, dann gibt er enodev oder enxio zurück. Das heißt, ja, hey, das ist nichts für mich, aber es ist jetzt nicht die Schuld vom Gerät quasi. Es ist einfach nur, it's my problem, it's not yours. It's me, not you. Und dann kannst du halt einfach sagen, ja, enodev. Und dann kann der Kernel halt versuchen, einen anderen Treiber gegen das Device zu matchen. Und es kann natürlich sein, dass es halt tatsächlich einen Fehler gibt. Dann gibt es halt einen negativen Error-Code, wo dann der Treiber sagt, ja, nee, das geht nicht. Dann sagt er halt irgendwie EIO, also es gab einen IO-Error, ich komme da nicht weiter. Und der letzte Fall ist der interessante für uns. Also der Treiber ist, oder die letzten zwei, also wenn es alles funktioniert, ist ja toll, aber wenn es nicht funktioniert, dann wollen wir wissen, was genau ist nicht funktioniert, hat nicht funktioniert. Genau, Geräteabhängigkeiten, ja, da sollte ich vielleicht nochmal zurückgehen. Also wenn der Treiber ein Problem mit einem Gerät hat, steht das im Kernel-Log. Dann steht, ich konnte dieses Gerät nicht proben, es kam diese Fehlermeldung zurück. Das Interessante ist, wenn es natürlich keine Fehlermeldungen gibt, wie es jetzt bei mir der Fall war, da gab es einfach keine Fehlermeldung, das Gerät hat nicht weiter gebootet und da muss man natürlich schauen, was war jetzt das Problem. Bei mir war das Problem in den Abhängigkeiten und das ist halt was sehr interessant, was eher so auf Embedded-Systemen man sehr oft sieht, dass, weil der Kernel viel mehr auf Embedded-Systemen macht. Also jetzt auf einem Laptop wird sehr viel in der Firmware gehandelt, während auf Embedded-Systemen ein Linux-Kernel halt sehr viel mehr macht. Also er tut sich selbst mit den Spannungen auseinandersetzen, welche Clocks muss ich schalten und so weiter. Das hat sich einfach historisch so ergeben, dass man im Device-Tree beschreibt, das ist meine Hardware und dann macht der Kernel was daraus, statt dass die Firmware sagt, ja hey, hier kannst du Backlight schalten. Aber auf einem Embedded-System ist es dann, übrigens, du hast hier diesen Chip, der macht PWM, da musst du mit der Frequenz jetzt das machen, damit schaltest du dann die Helligkeit und das, ja, also es sind zwei verschiedene Angehensweisen, ob ich jetzt die Hardware in beschreibe als Daten und dann Treiber habe, der was draus macht oder die Firmware mir halt Routinen zur Verfügung stellt, in die ich mich reingerufen wird. Einen Effekt davon sieht man auch bei, wenn man jetzt einen Raspberry Pi hat, und vielleicht ein Raspberry Pi ist ein schlechtes Beispiel, aber ein anderes Embedded Board, dann heißt es oft, ja, du brauchst einen Out-of-Tree-Kernel oder du brauchst diese Kernel-Patche oder ist erst ab dieser Kernel-Version unterstützt. Aber das ist halt, weil die Firmware einen nicht dieses Interface bietet. Weil auf einem Laptop oder auf einem x86-Rechner, da bietet die Firmware, tut manchmal sogar emulieren ältere Geräte, obwohl man ein neues Gerät hat, einfach damit der alte Treiber funktioniert. Während beim Embedded-Geräten es oft so ist, dass der Kernel halt das Gerät direkt bedient und die Firmware halt da viel weniger wegabstrahiert. Ja, das kann man mögen, dann hat man Geräte, wo es fast keine Firmware mehr gibt, aber man kann es auch nicht mögen, wenn man halt nicht sein normales Debian Linux direkt auf das Gerät tun kann, obwohl das mittlerweile auch immer besser wird. Aber man muss halt einen neuen Kernel updaten, man kann halt nicht sagen, ich nehme jetzt hier das super stabile Release von vor ein paar Jahren, das wird ja noch weiter mit Security-Patchen gepflegt, das reicht nicht, man braucht halt auch wirklich Treiber-Support dafür. Ja, zurück zum Thema Geräteabhängigkeiten. Geräte hängen oft von anderen Geräten ab. Das können zum Beispiel Ping-Control-Zustände sein. Also Embedded-Prozessoren, die können sehr viele verschiedene Funktionen auf einzelne Leitungen legen. Einfach weil viele verschiedene Firmen und Leute das kaufen und die haben unterschiedliche Vorstellungen. Nicht jeder will drei SD-Karten anschließen, nicht jeder braucht zwei USB, nicht jeder braucht Ethernet. Dann tut die Firma halt sagen, okay, dann tue ich auf diesen Pin SPI, I2C und SD-Karte legen. Und dann kann man sich aussuchen als Endbenutzer, was nehme ich. Und das muss der Kernel natürlich wissen. Also wenn der Kernel jetzt einen SD-Kartentreiber, also für einen SD-Kartencontroller den Treiber initialisiert und ein Gerät probt, dann muss er natürlich vorher das in den diese Leitungen umstellen, damit man auch tatsächlich mit der SD-Karte redet und nicht mit irgendwas anderem. DMA-Konfiguration kann das sein, damit halt der Kernel auch weiß, wie kann das Gerät mir Sachen schicken, was muss ich dafür konfigurieren, damit das Gerät halt autonom in den RAM Sachen tun kann. Das sind so allgemeine Ressourcen, die es gibt. Es gibt busspezifische Ressourcen, zum Beispiel man muss Power schalten. Das hat man sehr oft auf Handys zum Beispiel, man will viel Strom sparen, wenn ich jetzt gerade irgendwas nicht benutze, also ich benutze jetzt zum Beispiel kein Audio, dann will man halt komplette Teile von dem Prozessor einfach runterfahren. Dann ist es so in Power-Domains gegliedert und dann will man sagen, ja, ich will jetzt die Audio-Power-Domain runterfahren. Das ist dann natürlich eine Sache, die der Kernel auch wissen muss, damit er dann halt beim Treiber-Probe weiß, ah, okay, diesen Teil muss ich hochfahren. Und dann gibt es noch gerätespezifische Sachen. Das ist dann halt alles Mögliche. Es kommt halt aufs Gerät an. Manche Geräte haben dann Bildschirm dran angeschlossen, dann müssen sie halt den Bildschirm anfragen. Manche Geräte haben dann irgendwie eine Reset-Leitung, damit man halt das Gerät einen auf den Kopf gibt und sagt, ja, jetzt nochmal von neuem. Da gibt es dann halt eine Reset-Leitung, die man ziehen kann und ja, sehr viel mehr. Und diese Abhängigkeiten müssen natürlich dann auch zur Verfügung gestellt werden. Und ja, das ist dann ein bisschen schwierig, denn man kann halt, denn es ist schwierig, eine Sortierung zwischen diese Abhängigkeiten zu bekommen. Also was soll zuerst zur Verfügung gestellt werden? Also man könnte zum Beispiel sagen, ja, I2C-Controller brauchen immer Clocks. Das heißt, wir laden alle Clocktreiber zuerst und dann erst die I2C-Controller. Aber was, wenn ich mal einen Clocktreiber habe, der über I2C angeschlossen ist? Dann ist halt die Reihenfolge wieder anders. Und da hat sich halt im Kernel über die Jahre einiges entwickelt, um Abhängigkeiten abzubilden. Also zum einen kann man versuchen, das vorzubeugen, indem man halt die Reihenfolge beeinflusst. Das geht im Kernel über so Init-Call-Levels. Die sind dann durchnummeriert. Hier habe ich ein paar aufgezeigt und die werden alle in der Reihenfolge abgearbeitet. Also alles, was mit Core-Init-Call angemeldet ist, läuft zuerst. Danach läuft alles, was Post-Core-Init-Call ist und so weiter. Und dann kann man halt auch dafür sorgen, dass ja zum Beispiel mein Clock-Treiber ist jetzt in Subsystem-Init-Call, aber jetzt mein IC ist ein Device-Init-Call und dadurch hat der Kernel eine fixe Reihenfolge. Interessanterweise ist auch die Reihenfolge, wie die Treiber im Makefile hinzugefügt werden, relevant und beeinflusst, in welcher Reihenfolge zur Laufzeit die Sachen tatsächlich registriert werden. Also wird man nicht denken, dass die Reihenfolge, wie es gebaut wird, tatsächlich auch die Reihenfolge ist, wie es läuft, aber das ist tatsächlich so. Und dann sieht man halt sehr interessante Kommentare im Kernel-Code, wo es heißt, diese Zeile bitte nicht rumschieben, denn die Stelle, wo diese Zeile steht, die hat tatsächlich Relevanz. Aber das funktioniert natürlich nur so lange, bis man nicht diese unterschiedlichen Abhängigkeiten hat. Hier ist da zum Beispiel ein Beispiel. Was ist, wenn ich jetzt eine Abhängigkeit habe auf eine Sache, die erst später registriert wird? Damit muss der Kernel dann auch klarkommen. Und das war auch tatsächlich das Problem, das ich hatte auf dem System, dass es dann halt nicht mehr durchgebootet ist. Oder war das so? Nee, da hat der Treiber gefehlt. Okay, dann war es doch nicht das Problem. Aber das Problem gibt es auch sehr oft. ja, das Problem, das ich hatte, ist, dass der Treiber gefehlt hat und nie hinzukam. Aber es ist das gleiche Symptom, nämlich, dass das Gerät nie einen Treiber bekommt. Und ja, für diese Abhängigkeiten, die nicht da sind, gibt es im Kernel einen speziellen Error-Code, der heißt eprobedefer. Da kann ein Treiber zurückmelden, probe defer, das heißt, ich kann jetzt gerade nicht alle Ressourcen bekommen, die ich gerne hätte. Mir fehlt eine Ressource, vielleicht kommt diese Ressource später, vielleicht ist der Treiber noch nicht geladen, also wenn ich jetzt Treiber als Module habe, dann ist es natürlich problematisch. Die Module, die Reihenfolge, wie die Module geladen werden, ist ja nicht unbedingt die Reihenfolge, wie auch die Geräte ihre Abhängigkeiten haben. Und da kann halt der Treiber, der jetzt gerade seine Ressourcen nicht bekommt, dem Kernel sagen, ja, hey, ich kann nicht, ich gebe ein eprobedefer zurück. Das ist -517, das sieht man manchmal in den Kernel-Logs als Zahl, deswegen habe ich es hier nochmal aufgeschrieben. Es ist extra eine Zahl, die weiter weg ist von den normalen Error-Codes, damit es halt mehr ins Auge sticht. Und wenn das zurückgegeben wird, dann ist es für den Kernel erstmal so, wie als wäre es fehlgeschlagen. Aber der Spezialfall oder was da extra gemacht wird bei diesem Error-Code, es wird später nochmal versucht zu proben. Also der Treiber hat nicht gesagt, ich bin nicht kompatibel. Der Treiber hat nur gesagt, ich kann gerade nicht. Mir fehlen noch Ressourcen. Deswegen gibt es dann halt dieses eprobedefer zurück. Hier ist ein Beispiel. Da hat jetzt der Treiber diese Funktion ICC-GET aufgerufen, USB1 hätte es gerne, aber wenn es das nicht gibt, dann gibt der Kernel einfach, oder gibt der Treiber an den Kernel eprobedefer zurück, damit es zu einer späteren Zeitpunkt dann nochmal versucht wird. Unter Linux kann man dann unter syskernel debug devices deferred sehen, welche Devices deferred sind. Das kann man auf jedem Linux-System machen. Bestenfalls ist es immer leer oder bis nach, sagen wir mal, 2 Minuten nach dem Boot, bis dahin können auch Sachen drinstehen. Wenn dann noch immer noch Sachen drinstehen, dann ist da irgendwas falsch. Das heißt, der Kernel hat Geräte und diese Geräte haben prinzipiell einen Treiber, aber der Treiber kann nicht laden, weil irgendwas fehlt. Wenn das passiert, während der Kernel bootet und man nicht auslesen kann, was da jetzt unter syskernel debug devices deferred steht, da muss man ja erstmal eine Shell haben oder irgendwas, um es zu lesen, tut der Kernel auch nach einem bestimmten Teil Test? Ja. Tut der Kernel auch nach einem bestimmten Timeout das einfach ins Kernel-Log schreiben und sagen, ja, hey, deferred probe pending. Das würde ich gerne proben, der Treiber würde es auch gerne proben, aber bekommt eine Ressource nicht. Das Problem ist, Deferred Probe Pending ist halt nicht sehr nützlich als Nachricht. Das sagt einfach nur, irgendwas fehlt, man weiß aber nicht, was fehlt. Und die Nachricht habe ich aber auch gesehen. Ich habe gesehen, es fehlen irgendwelche Treiber, können nicht laden, aber ich wusste nicht, warum diese Treiber nicht laden ist das falsche Wort. Irgendwelche Treiber konnten nicht proben und ich wusste nicht, warum können diese Treiber nicht proben. Ich sehe einfach nur Deferred Probe Pending. Dieses Problem habe nicht nur ich, das hatten sehr viele Leute, deswegen gibt es im Kernel mittlerweile eine Funktion, devrprobe. Damit kann man eine Nachricht hinterlassen, die angezeigt wird, wenn es ein Probe Defer gab. Und dann heißt es zum Beispiel failed to get interconnect oder failed to get regulator oder failed to get, was weiß ich was, Pfei oder so. Und dann sieht man es halt auch in dieser Device Deferred Datei, die man aus dem User Space auslesen kann. Dann steht dann halt auch tatsächlich ein Grund drin, warum das so ist. Und ich finde, das ist ein Beispiel für eine sehr schöne API. Es ist kompakt, es hat den Error-Code gleich mit drin und es speichert dann auch gleich diese Meldung für später. Und immer mehr im Kernel wird auch umgestellt, dass man diese Funktion benutzt, damit man als Anwender, der jetzt irgendwie ein Boot-Problem hat, das jetzt daran liegt, dass irgendeine Ressource nicht bereitsteht, was halt auch immer mehr wird durch die Komplexität, die da reinkommt mit den Geräten, dann kann man das halt irgendwie versuchen nachzuvollziehen, weil man halt wenigstens eine Nachricht hat. Genau, so sehen dann die Nachrichten aus, dann steht dann halt wenigstens drin, Supplier so und so is not ready oder failed to get knock entries. Und das sagt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel, aber danach kann man suchen. Und das ist halt das sehr Nützliche, man kann halt diesen Text nehmen, einen Grab machen im Kernel Tree und dann weiß man, ah okay, an dieser Stelle ist es kaputt. Und oft ergibt sich dann daraus, dann sieht man, also in meinem Fall steht da Regulator get, ich will einen Regulator haben. Regulator, das heißt ein Spannungsregulator, also irgendwas, was aus einer Spannung eine andere Spannung macht. Und da steht Regulator get und das schlägt fehl. Ja, okay, was fehlt mir denn an Spannungen? Ah, dieser Treiber, der die ganzen Spannungen zur Verfügung stellt, der ist auf einmal aus. Ja. Und beim Probe Defer Timeout sieht man es dann auch. Das ist dann auch sehr nützlich. Ja, zu guter Letzt habe ich auch noch ein paar Folien, was man machen kann, wenn es einfach hängt ohne Output, weil der Kernel einfach wartet. Manchmal ist es ja auch so, dass es halt, wenn es halt in der Kette eine ungünstige Stelle ist, dann geht es einfach nicht weiter. Und der Kernel sagt auch nicht, der wartet auf das, denn irgendwas wartet, aber nichts wartet darauf und das ist das, was fehlt. Dann gibt es natürlich niemand, der sich darüber beschwert, dass es nicht da ist. Und der Kernel weiß nicht, dass es ja kommen muss. Der Kernel erkennt die Welt jedes Mal aufs Neue quasi. Und er weiß nicht, dass bei einem vorherigen Boot gab es dieses Gerät, jetzt gibt es es nicht mehr. Dafür gibt es Tracing-Infrastruktur im Kernel. Da habe ich hier ein bisschen aufgeschrieben. Es gibt sehr nützliche Kommandozeilenoptionen, die ich gerne benutze. Es gibt zum Beispiel EarlyCon. Das sorgt dafür, dass der Kernel schon sehr früh Output ausgeben kann. Also normalerweise gibt es Kernel-Output erst, wenn es einen Konsolentreiber gibt. Aber was ist, wenn du ein Problem hast vor dem Konsolentreiber? Dann kannst du mit EarlyCon für sehr viele Treiber dem Kernel sagen, ja, benutzt bitte den Spezialcode für, ich will debuggen, bevor es eine Konsole gibt. Es gibt Ignore-Log-Level, dann sieht man halt mehr, wenn man zum Beispiel Debug-Levels hat. Es gibt Init-Call-Debug, wir hatten ja diese Regenbogen an Init-Calls gesehen, mit Init-Call-Debug sieht man dann auch die Init-Calls, die dann der Kernel ausführt, dann sieht man dann halt daran oft nützliche Informationen, dann sieht man, ah okay, das ist jetzt irgendwie USB-Anmelde-Init-Call und da bleibt es jetzt hängen. da kann man halt was damit anfangen. Es gibt Dynamic Debug. Die allermeisten Distro-Kernels werden mit Dynamic Debug kompiliert. Das heißt, alle Debug-Nachrichten, die der Kernel hat, sind tatsächlich im Kernel auch drin. Sie werden aber standardmäßig nicht ausgegeben, denn das verhält sehr, sehr viel Output. Und mit Dynamic Debug kann man den Kernel so ein Pattern geben und sagen, ich möchte alle Funktionen, die so heißen, oder ich möchte alle Dateien, die so heißen. Es gibt eine Datei dd.c. dd steht für Driver, Device Driver Model. Und da sind halt die ganzen Treiber, Probe und Matching-Sachen drin. Und da kann man halt, dindebug ist gleich File dd.c plus p. Das heißt, printe mal alles, was aus der dd.c-Datei kommt, was an Debug-Nachrichten. Damit sieht man auch sehr gut, was wird alles geprobt und so weiter. Und dann die letzten drei sind eher für Embedded-Systeme interessant. Der Kernel versucht ein bisschen Strom zu sparen, dann schaltet er Sachen aus. Aber wenn diese Abhängigkeiten nicht abgebildet sind, dann denkt sich der Kernel, ah, diese Spannung braucht keiner. Und dann tut er vielleicht von dem Prozessor den Strom ausschalten und alles hängt sich weg. Deswegen kann man halt dem Kernel auch sagen, ja, nee, lass mal Sachen, von denen du nicht weißt, ob sie jemand benutzt, lass sie an. Dann verbraucht ein bisschen mehr Strom, aber dann hängt es sich halt nicht weg. Und ja, die vorletzte Folie, die ich habe, ist zu F-Trace. Also F-Trace ist, also Dynamic Debug sind für Debug-Nachrichten, die es im Kernel schon gibt. F-Trace ist für Function Tracing. Das heißt, man kann tatsächlich jede Funktion, die es im Kernel gibt, damit tracen und sich Sachen dazu ausgeben, kann man sich dann dazu ausgeben. Seit 2 Jahren gibt es einen sehr netten Tracer, der heißt Funk Graph Redfall. Damit kann man sagen, ich hätte gerne jedes Mal, wenn diese eine Funktion im Kernel aufgerufen wird, hätte ich gerne, dass geprintet wird, dass man die Funktion aufgerufen hat. Und wenn sie returnt, hätte ich gerne den Rückgabewert. Und wir hatten ja gesehen, minus 517 bedeutet, dass es ein Probe-Defer gab. Das heißt, ich könnte mir einfach alles ausgeben lassen, alle Probe-Funktionen, wenn sie returnen und schauen, wo kommt die 517 her. Und dann weiß ich, was ist jetzt genau das, was fehlt, ohne dass ich tatsächlich am Kernel-Code ändern muss. Also F-Trace ist sehr, sehr cool, um Sachen zu testen, ohne halt den Kernel-Code tatsächlich ändern zu müssen. Also man kann den Kernel-Code lesen, sieht, ich glaube, diese Funktion ist ein Problem. Und dann kann man halt sagen, ja, ich möchte alle Funktionsaufrufe unter dieser Funktion bis zu einer Tiefe aus 3 mir ausgeben lassen und dann schaue ich mal, was es da gibt. In diesem Beispiel wird es dann alles geprintet, wenn der Kernel crasht. Man kann den Kernel aber auch Magic Sysrec, das ist ja irgendwie Control Shift Sysrec oder so auf der Tastatur, und dann kann man C drücken und dann crasht man den Kernel auf Befehl und dann kriegt man so ein Output. Dann steht da drin, ja, dieser Prozess hat diese Funktion aufgerufen, danach wurde diese Funktion aufgerufen, dann diese Funktion hatte diesen Rückgabewert und dann sieht man hier, ah, okay, Defer Test Prepare wurde vom Probe aufgerufen und es gab einen Rückgabewert minus 5, aus dem Defer Test Prepare dann wieder minus 517 gemacht hat. Also wir haben eProbe Defer, weil eine Funktion 5 zurückgegeben hat und dann kann ich schauen mit dem Erno-Kommando, das ich unter Linux installiert habe, 5, ah, ist ein Input-Output-Error, sagt jetzt nicht viel, alles Mögliche ist ein Input-Output-Error, aber ich kann in den Kernel-Code schauen, wer gibt ein EIO zurück und dann kann ich halt wenigstens, habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt, wenn ich das nicht schon selbst, wenn ich es nicht selbst fixen will oder kann, kann ich wenigstens einem Kernel-Maintainer auf der Kernel-Mailing-Liste, kann ich halt sagen, ja, hey, dieser Treiber probt nicht, hier ist mein F-Trace, also mit sowas sollten Entwickler was anfangen können, denn dann sehen sie halt direkt, was passiert. Das ist halt eine große Hürde, wenn halt so bei Treiber-Initialisierung was reportet wird, dass man halt nachvollziehen muss, wie sieht es bei dir auf deiner Hardware aus. Und mit F-Trace kann man das halt sehr gut visualisieren. Genau, dann habe ich noch einen Teil zur Firma Device Links. Das muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen, das ist in Folien, aber ganz grundlegend sind Device Links eine Möglichkeit für den Kernel, dass er wiederholtes eProbe-Defer einfach vermeidet. Das ist, wenn der Kernel, also ich hatte ja gesagt, der Kernel erkennt jedes Mal die Welt aufs Neue und dann tut er halt vielleicht Treiber versuchen zu laden, die erst später eigentlich tatsächlich erfolgreich laden. Also, und dann ist es halt irgendwie sinnlos, dass der Kernel erstmal versucht, 20 Treiber zu proben und dann heißt es, nee, geht nicht, mir fehlt was und dann müssen die auf in die Warteschleife gehen und dann müssen erst die anderen Treiber versucht werden. Und da hat Google diese Arbeit gesponsert, dieses FW DevLink, weil auf dem Pixel sind alle Geräte quasi auf der gleichen Stufe. Und dann müssen sie geprobt werden und sie wollten, dass der Kernel das irgendwie dynamisch machen kann. Und da tut dann halt der Kernel aus dem Device-Tree rauslesen, wie sind eigentlich die Abhängigkeiten. Er tut sich einen Graphen bauen, eigentlich ist das abhängig von das, das abhängig von das und so. Und dann tut er das dann halt in einer Kette proben. Und das ist auch tatsächlich mittlerweile Standard im Kernel. Und ja, also jetzt hier auf meinem Pixel-Gerät ist es auch jedes Mal beim Booten drin. Und das sorgt dann halt dafür, dass es halt ein bisschen schneller vorangeht, weil der Kernel halt nicht Sachen machen muss, von denen vorher eigentlich schon man weiß, dass das nichts wird. Das geht erst später wegen halt dem Probe-Defer. Also ja, zusammengefasst, es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man Geräte Treibern zuordnet. Es gibt sehr viele Ressourcen, die Geräte benötigen können. Und es gibt sehr viele Gründe, warum es fehlschlagen kann. Aber ich hoffe, dass mit dem Vortrag und den Beispielen habt ihr ein paar Werkzeuge an der Hand, um nachzuvollziehen, warum es fehlschlägt. Ja, das war's. Und falls ihr Fragen habt, ich bin noch eine Weile da. Ja.
Wow, so viel technische Tiefe um diese Uhrzeit.
Ja.
Zumindest bei mir hätte beinahe Suppentoma zugeschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt.
Einfach, gibt es eine Möglichkeit, dass der Kernel mir sagt, welche Probes wie lange gedauert haben? Also die Initialisierung, dass er mir sagt, welche Geräte beim Booten lange gedauert haben?
Ja, das sind die Zeiten, wie lange jetzt was gedauert hat. Das sind jetzt ein paar Mikrosekunden, weil es gleich fehlgeschlagen ist.
Ja, aber da muss ich F-Trays benutzen.
Ja, genau, ja.
Also aber dann muss ich die Funktion wissen. Also
genau, also man kann beim Init-Call Debug, also das war diese Option, also aus einem normalen Boot heraus werden diese Informationen, glaube ich, nirgendwo erfasst. Man muss halt schon was machen, damit der Kernel die Zeiten sich tatsächlich merkt. Also Init-Call-Debug, das war diese Kernel-Config-Option, die könnte man bei grub zum Beispiel einfach in die Kernel-Kommandozeile schreiben. Da wird auch jedes Mal eine Zeit daneben stehen und daran könnte man das irgendwie ein bisschen versuchen rauszufinden. Aber wenn man es halt genau wissen will, glaube ich, geht es nicht anders, als dass man es auf Funktionsebene sich nachschaut.
Die meisten dieser Debugging-Schritte helfen doch nur, wenn einzelne Devices nicht funktionieren, wenn einzelne Treiber fehlschlagen, richtig?
Welche Schritte nochmal?
Die meisten der Debugging-Schritte, die du uns am Anfang gezeigt hast. Also ja. Sowas wie halt, hier könnt ihr sehen, welche Probes, ob Probes fehlschlagen und so weiter. Mhm. Was mache ich, wenn eben ich, zum Beispiel im Szenario von dieser Konsole am Anfang, was ist, wenn einfach nichts funktioniert? So, also was ist, wenn ich quasi nicht bis zum Terminal, bis zur Initialisierung von dem Display komme.
Ja, okay, ja, genau. Also auf dieser Hardware, das kann man tatsächlich sehen. Haben wir es gleich. Diese Hardware ist ein bisschen gemein. Die hat eine serielle Konsole, aber die ist nicht rausgeführt. Aber auf zwei Leitungen von der SD-Karte kann man Daten aus dem Kernel rausbekommen. Deswegen habe ich so einen Adapter gekauft. Hier zwei Leitungen und Erde, Ground dran angeschlossen. Und dann habe ich mir quasi aus dem Kernel rausmorsen lassen, was gerade die Sache ist. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wie man Geräte baut, die halt nur auf dem Bildschirm, also sie haben einen Bildschirm, aber keine andere Debug-Möglichkeit. Aber ja, serielle Konsole wäre dann, was ich empfehlen würde. Ja, also ich glaube, bei diesen chinesischen Rockchip-Dingern, die stehlen alle voneinander ab. Also es gibt zig Firmen, die haben alle Rockchip und die tun einfach die gleiche Software, die der andere macht, nehmen und tun es einfach nur umdesignen. Deswegen, ich glaube, die haben die Software komplett auf einem anderen Gerät entwickelt und dann haben sie das einfach gemacht und haben keine Konsole reingemacht, weil wieso nicht?
Ja. Jawohl. Wenn ansonsten keine Fragen mehr kommen, sage ich ganz herzlich Dankeschön. Bin beeindruckt von der Tiefe. Tolle Arbeit, toller Vortrag. Dankeschön. Danke.